Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte meinen Bericht teilen. Im ersten Teil möchte ich komprimiert aus meinem Tätigkeitsbereich berichten und im zweiten Teil möchte ich auf die berufspolitischen und gesundheitspolitischen Entwicklungen eingehen. Zu meinem Tätigkeitsbereich fange ich an mit dem Thema Fortbildung. Mit aktueller Erstellung der Daten können wir feststellen, dass bis zum 30.06.2009 17.530 bayerische Vertragsärztinnen und Vertragsärzte ihrer vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Fortbildungspflicht nachgekommen sind. Das bedeutet ungefähr 92%. Hier befinden wir uns im Bundestrend. Das heißt, wir haben dem Gesetzgeber deutlich gemacht, dass wir Fortbildung betreiben und dass wir eigentlich eines Gesetzes nicht bedarf haben, hätten. Aber dennoch sehen wir als Bayerische Akademie für ärztliche Fortbildung unsere Aufgaben darin, zur Qualitätsverbesserung der Fortbildung beizutragen und auch dazu beizutragen, dass hier die richtige Qualität entsprechend zertifiziert und bepunktet wird. Zu den Qualifizierungsaktivitäten, die aktuell anstehen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir das Thema Gerontopsychiatrie verstärkt hier mit einbeziehen wollen, aber hier angedacht eigentlich als Fortbildungsmaßnahme für die ärztlichen Kreisverbände, das heißt für die Fortbildung vor Ort, um den Kolleginnen und Kollegen eben lange Anfahrtswege zu ersparen. Und es wäre ungefähr ein dreistündiges Fortbildungsseminar, das dann gehalten wird von einem Referenten aus dem niedergelassenen Bereich, von einem Referenten aus der Gerontopsychiatrie, sodass wir dann eben vor Ort hier diese Maßnahme durchführen können. Es laufen zwei Pilotprojekte bereits bei zwei Kreisverbänden und wenn da eine positive Rückmeldung kommt, dann wollen wir das den Kreisverbänden in Bayern anbieten. Dann haben die Mitglieder der Akademie sich befasst mit der Problematik und Thematik Migrationshintergrund. Und hier waren wir der Meinung, dass es sinnvoll wäre, auch hier ein Pilotprojekt zu starten, nämlich einmal um den zuwandernden Kolleginnen und Kollegen den Kulturkreis, in dem sie sich jetzt befinden, nahezubringen, aber auch um unseren Kolleginnen und Kollegen den Kulturkreis ihrer Patientinnen und Patienten nahezubringen, die eben auch einen Migrationshintergrund haben. Hier haben wir ein Seminar aufgelegt mit einem Zeitumfang von 1,5 bis 3 Tagen, wird auch als Pilotprojekt gestartet und bei entsprechender Resonanz dann auch allgemein eingesetzt werden. Dann haben wir im Rahmen des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes, Herr Professor Severin, den Auftrag ja bekommen, die Qualifizierung von Notärzten, von leitenden Notärzten und vor allem auch von dem neu jetzt installierten ärztlichen Leiter Rettungsdienst zu übernehmen. Unser Referat ist gerade damit beschäftigt und befasst sich damit, diese Fortbildung entsprechend aufzustellen. Beim ärztlichen Leiter Rettungsdienst handelt es sich schon um einen Aufwand von ungefähr 20 Tagen. Das wollen wir aber als Curriculum berufsbegleitend anbieten, sodass die Kolleginnen und Kollegen in einem Zeitraum von ungefähr 2 Jahren diese Qualifikation erwerben können. Wir von Kammerseite aus sind hier gut aufgestellt, allerdings die Verhandlungen mit dem Innenministerium und mit den Kostenträgern ziehen sich sehr in die Länge. Und dann haben wir auf Anregung von unserem Akademiemitglied Herrn Kollegen von Römer ein Seminar Qualitätsmanagement Light aufgelegt. Es handelt sich hier um ein eintägiges Seminar, das eigentlich dazu dienen soll, dass Kolleginnen und Kollegen, die Berührungsprobleme haben mit dem Thema Qualitätsmanagement, sich mit diesem Thema befassen können. Und das ist ein großer Erfolg geworden. Wir haben es bereits 3-mal durchgeführt mit ungefähr 24 Teilnehmern jeweils, also Zeitaufwand 1 Tag. Dann sind wir auch bemüht, als Akademie natürlich die Attraktivität der Fortbildung zu steigern, aber auch unter dem Gesichtspunkt natürlich der entsprechenden Evidenz. Und hier haben wir festgestellt, dass eindeutig die Wertigkeit von Kleingruppenarbeiten höher anzusiedeln ist als von Frontalvorträgen. Deswegen werden wir uns bemühen, in Zukunft mehr Fortbildungsveranstaltungen mit Kleingruppenarbeit, mit team-based-orientiertem Lernen, so heißt es ja heute, team-based-orientiertem Lernen, um hier eben die Effizienz der Fortbildung zu steigern. Auch das E-Learning natürlich bekommt immer einen höheren Stellenwert in Form des Blended Learnings. Und hierzu haben wir eine Internetplattform installiert und diese wird auch sehr positiv angenommen. Und wir werden auch weitere E-Learning-Module in unsere Seminare einbauen. Das sind die Seminare Fahrerlaubnisverordnung, leitender Notarzt, suchtmedizinische Grundversorgung und Transfusionsbeauftragter und Verantwortlicher. Aber wir wagen auch einen Blick in die Zukunft und wir sind überzeugt davon, dass gerade die Entwicklung einer interaktiv webbasierten Fortbildung hier uns neue Möglichkeiten gibt. Nämlich, dass, und Sie haben hier eine Bildungskurve eines Kollegen oder einer Kollegin, wo man eben mit jeder Fortbildung feststellen kann, dass die Kompetenz, die fachliche Kompetenz zugenommen hat. Und genau das könnten wir dann auch messen und genau das könnten wir dann auch bepunkten. Das heißt, wir wollen wegkommen von der Bepunktung von Zeit, die irgendwo abgesetzt werden muss, sondern wir wollen hinkommen zum Kompetenzgewinn. Und zu diesem Zweck hat jetzt der Deutsche Senat für ärztliche Fortbildung auf Initiative der Bayerischen Landesärztekammer eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich genau mit diesem Thema befassen wird. Noch kurz zum Nürnberger Fortbildungskongress. Der Nürnberger Fortbildungskongress wird übernächstes Jahr, und zwar am 15. und 16. Juli 2011, neu wieder installiert, sozusagen reinstalliert, unter dem Motto: zu neuer Zeit in neuem Kleid. Neue Zeit deswegen, weil wir vor Beginn der Sommerferien diesen Kongress jetzt abhalten wollen. Weil wir haben festgestellt, dass in diesem Zeitraum die wenigsten anderen Kongresse stattfinden, sodass wir hier auch dann nicht in Konkurrenz treten mit anderen Veranstaltungen. Und neues Kleid, wir wollen mehr die Interdisziplinarität betonen im Nürnberger Fortbildungskongress. Und das wollen wir erreichen dadurch, dass wir hier verstärkt mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften, aber auch unseren Berufsverbänden, unseren bayerischen Berufsverbänden kooperieren, dass wir unsere Seminare, die wir ja sowieso anbieten, verstärkt zu diesem Zeitpunkt eben im Rahmen des Nürnberger Fortbildungskongresses anbieten. Dann wollen wir die sehr erfolgreiche Veranstaltung Gemeinsames Suchtforum, das ja zweimal im Jahr stattfindet, einmal in München und einmal in Nürnberg, dann eben in Nürnberg auch im Rahmen des Nürnberger Fortbildungskongresses anbieten. Dann wollen wir wegkommen von den Frontalvorträgen, sondern mehr hin eben zu Updating, zu Refresherkursen, durch Workshop-Arbeit. Und wir wollen auch die Öffentlichkeit wieder mit einbeziehen. Wir wollen hier auch die Präsenz vor Ort eben hier dokumentieren und demonstrieren. Und wir denken zum Beispiel an solche Veranstaltungen wie begehbares Darmmodell, begehbares Herzmodell. Einfach Veranstaltungen, die die Öffentlichkeit ansprechen und verdeutlichen, dass auch die Kammer für die Öffentlichkeitsarbeit sich engagiert und einbringt. Die Konsultativgespräche haben ja immer im Rahmen des Nürnberger Fortbildungskongresses stattgefunden, nachdem der Kongress ja heuer ausfällt. Will ich jetzt schon darauf hinweisen, dass dieses Gespräch im Frühjahr, nämlich am 3. März 2010, bei uns in München in der Bayerischen Landesärztekammer stattfinden wird. Ich bitte Sie, diesen Termin schon mal gleich vorzumerken. Zu meinem zweiten Bereich, es ist die Prävention, die gemeinsame Präventionskommission. Die gemeinsame Präventionskommission hat sich verstärkt mit dem Nichtraucherschutz befasst, aufgrund der angestandenen Änderungen des Gesundheitsschutzgesetzes. Wir haben im Vorfeld diverse Presseinformationen veröffentlicht, wo wir auf die Problematik hingewiesen haben, zum Beispiel mit der Aussage, die neuen Rauchzeichen aus Bayern sind extrem gesundheitsgefährlich. Wir waren auch aktiv im Landesgesundheitsrat, haben hier eine einstimmige Resolution herbeiführen können, in der der Bayerische Gesundheitsrat dem Bayerischen Landtag und der Bayerischen Staatsregierung dringend empfohlen hat, am bestehenden, also am alten Gesetz, festzuhalten und dort die Ausnahmeregelungen für die sogenannten geschlossenen Gesellschaften, sprich Raucherclubs, zu streichen. Wie Sie alle wissen, hat das alles nicht gefruchtet. Das Gesetz wurde trotzdem verabschiedet. Deswegen müssen wir weiter aktiv sein. Und aus diesem Grund liegt Ihnen ja auch ein Leitantrag des Präsidiums vor bezüglich des Volksbegehrens, wo wir das Volksbegehren befürworten und sicherlich auch unsere Bevölkerung, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch unsere Patientinnen und Patienten auffordern wollen, an diesem Volksbegehren teilzunehmen. Des Weiteren planen wir, die Präventionskommission zusammen mit der Bayerischen Akademie für ärztliche Fortbildung einige Veranstaltungen, einmal zum Thema Erkennen von Vernachlässigung, Gewalt und sexuellen Missbrauch von Kindern. Dies soll stattfinden in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Kreis- und Bezirksverband München und mit dem Sozialministerium. Hier erfüllen wir auch einen Auftrag des letzten Bayerischen Ärztetages, dass wir uns verstärkt mit diesem Thema befassen sollen. Ein weiteres Thema ist Jungen in der Pubertät. Hier geht es sicherlich um Sexualerziehung, hier geht es aber auch um allgemeine Pubertätsprobleme, um Suchtprobleme, um Gewaltprobleme. Hier wollen wir im Frühjahr in der Hexenklinik eine Auftaktveranstaltung durchführen und möchten dann diese Veranstaltung auch den ärztlichen Bezirksverbänden anbieten. Ein weiteres Modellprojekt läuft im Augenblick in Bayreuth unter der Leitung von Kollegen Megerle, der hier eben hier eine Veranstaltung anbieten will und erarbeitet, Arzt in der Schule, Präsenz der Ärzte in der Schule. Sie wissen ja alle, es gibt mittlerweile das Modell Apotheker in der Schule und ich glaube schon, dass es uns gut anstehen würde, wenn auch wir hier uns etwas stärker einbringen könnten und würden. Und dann haben Sie uns ja in der konstituierenden Sitzung beauftragt, uns auch mit den Themen Umwelt und Klima zu beschäftigen. Wir haben uns beschäftigt mit dem Anstieg der Durchschnittsjahrestemperatur. In den letzten 30 Jahren waren das 3,5 Grad, also Zunahme Erwärmung. Anstieg der Ozonkonzentration und des Feinstaubgehalts in der Luft und mit der Hitzeperiode verbundener Anstieg von wasserbedingten Infektionskrankheiten, zum Beispiel Campylobacter-Infektionen und auch die Pollenflugsaison verändert sich, sie verlängert sich und die Pollen werden intensiver. Das heißt, es wird zu mehr Allergien kommen. All dies, meine ich, müssen wir in die medizinische Versorgung mit einbringen und muss entsprechend Berücksichtigung finden. Das ist eine Forderung der Präventionskommission. Und wir halten es auch für wichtig, dass gerade bei anstehenden Hitzeperioden ein Frühwarnsystem errichtet wird, in dem die entsprechenden Einrichtungen der Pflege, Seniorenheime, Sozialstationen darauf hingewiesen werden und ihnen auch Verhaltensmaßregelungen an die Hand gegeben werden. Zu diesem Zweck haben wir eine Bitte an das Gesundheitsministerium gerichtet, sich hier entsprechend zu engagieren. Und jetzt zu meinem letzten Bereich, das sind die medizinischen Assistenzberufe. Im letzten Jahr haben die Ausbildungsverträge trotz unserer schwierigen Situation, die wir hatten als niedergelassene Ärzte, um 4% zugenommen. Allerdings in diesem Jahr wird es zu einem Rückgang kommen. Aufgrund der neuen Ausbildungsordnung haben ja die Berufungen jetzt einen anderen Schwerpunkt, nämlich die praktische Prüfung hat einen deutlich höheren Stellenwert bekommen. Die ersten Prüfungen sind gelaufen und wir haben festgestellt, dass in den Fachgebieten, die eben hochspezialisiert sind, doch und die das nicht das breite Spektrum anbieten können, die MFAs Probleme haben bei dieser Prüfung. Und aus diesem Zweck haben wir einmal Prüfungsbausteine auf unsere Homepage eingestellt, wo Ausbilder oder Auszubildende bereits so einen Prüfungscharakter simulieren können und üben können. Aber die Wallner Schulen bieten hier auch vor Ort eine überbetriebliche Ausbildung an und ich möchte Sie ermutigen, Ihre Mitarbeiterinnen hier, falls Defizite da sind, zu dieser überbetrieblichen Ausbildung auch zu schicken. Dann haben wir jetzt auch begonnen, die Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung zu installieren. Sie wissen ja, hier handelt es sich um die Nachfolgerin der sogenannten Arztfachhelferin und die Fortbildungen haben jetzt im September sowohl in München als auch in Nürnberg begonnen. Im hausärztlichen Bereich haben wir ja mehrere Konzepte zur Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen. Einmal die Curriculas der Bundesärztekammer. Hier sind zwei Curriculas von sicherlich größtem Interesse. Das ist nämlich die ambulante Versorgung älterer Menschen und das Curriculum Patientenbegleitung und Patientenkoordination mit einem Stundenumfang von insgesamt 86 Stunden. Und diese Qualifikation wird voll auf die Qualifikation zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung angerechnet. Da gibt es vom Hausärzteverband das Curriculum Vera mit einem Zeitumfang von 180 Stunden, wobei durch entsprechende Anerkennung von Praxiskompetenz ein Teil der Stunden erlassen werden kann. Wir als Bayerische Landesärztekammer sind daran interessiert, die Inhalte aufeinander abzustimmen und auch die Inhalte gegenseitig anzuerkennen. Und hier nochmals meine Bitte an den Berufsverband, mit uns in Kontakt zu treten, um hier Abstimmungsgespräche führen zu können. Und hier darf ich vielleicht auch einen kleinen Versprecher vom Präsidenten von gestern richtigstellen. Er meinte natürlich nicht Vera, sondern er meinte Kuni. Das dritte Projekt, das wir gerade in der Bundesärztekammer zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erarbeiten, ist die Qualifikation zur nichtärztlichen Praxisassistentin, die ja so im SGB V festgeschrieben wurde vom Gesetzgeber. Und wenn so eine Fachkraft dann eingesetzt wird, dann soll das ja auch in der Gebührenordnung entsprechend berücksichtigt werden. Das ist eine Ziffer unter dem Kapitel 40, ich glaube die 40820 ist das und wird vergütet mit 17 Euro. Allerdings haben wir einen starken Vorbehalt, die Honorierung soll nur möglich sein in unterversorgten Regionen. Und wenn diese Einschränkung nicht fällt, dann handelt es sich hier um eine Totgeburt. Was wir nicht wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind eben die Qualifikationen einer Schwester Agnes oder eben was ganz Neues aus der Greifswalder Schmiede, nämlich die Kuni, die Krankenschwester mit universitärer Zusatzausbildung. Und hier handelt es sich eben nicht um eine Arztentlastung durch Delegation, sondern hier handelt es sich eindeutig um eine Arztentlastung durch Substitution. Und hat uns ja gestern Abend schon unsere Staatssekretärin unterstützt, dass auch sie das nicht will. Und das kann es nicht sein. Damit können wir nicht unsere Nachwuchsprobleme lösen. Und da müssen wir dagegenhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Applaus womit ich jetzt bei meinem gesundheits- und berufspolitischen Teil wäre, nämlich das Problem Nachwuchsmangel, vor allem unter dem demografischen Gesichtspunkt. Als erstes möchte ich hier gleich mal auf das Paradoxon eingehen. Wir haben erste Mangel einerseits, auf der anderen Seite haben wir aber steigende Arztzahlen. Wir haben ja zum ersten Mal in diesem Jahr mehr als 70.000 Mitglieder der Bayerischen Landesärztekammer. Und hier sind fünf Entwicklungen auszumachen. Einmal die Entwicklung des medizinischen Fortschrittes, sowohl in Diagnostik, ich denke an die bildgebenden Verfahren, als in der Therapie, zum Beispiel neue Formen der onkologischen Therapiemöglichkeiten. Aber auch der demografische Wandel der Bevölkerung natürlich spielt hier eine große Rolle. Nämlich, es ist zu erwarten, dass bis zum Jahre 2050 die Altersgruppe der über 80-Jährigen von 3,9 Millionen auf 10 Millionen ansteigen wird, also um 156%. Der Anstieg der Altersgruppe der über 65-Jährigen wird sein von jetzt 16,5 auf ungefähr 22,8 Millionen, also das heißt um 38%, sodass dadurch der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung von jetzt einem Viertel auf ein Drittel ansteigt. Und das hat Bedeutung bezüglich der Notwendigkeit der Leistungserbringung der ärztlichen Versorgung. Und es wurde festgestellt in einer Studie des Bundesversicherungsamtes im Rahmen des Morbiditätsrisikostrukturausgleiches, dass Patientinnen und Patienten, die älter sind als 60 Jahre, einen ungefähr dreifach höheren Leistungsbedarf benötigen als Patientinnen und Patienten unter 60 Jahre. Also die mehr, dass es egal ist, wie alt die Gesellschaft wird, dass die teure Zeit immer die letzten zwei Jahre sind, mit der ist aufgeräumt. Wenn wir eine Gesellschaft des längeren Lebens haben, dann würden auch mehr medizinische, sprich ärztliche Leistungen abgefordert und eingefordert. Das heißt, wir bräuchten natürlich deutlich mehr Ärztinnen und Ärzte und eben nicht weniger. Der dritte Punkt, der hier eine Rolle spielt, ist die Zunahme der Morbidität und der Polymorbidität, oder Multimorbidität bei einer älter werdenden Gesellschaft. Hier hat der Professor Beske sich damit auseinandergesetzt. Er hat 22 Krankheitsbilder betrachtet und hat festgestellt, dass bei 5 Krankheitsbildern sich die Häufigkeit um mehr als verdoppeln wird. Hier handelt es sich um die Demenz, hier handelt es sich um den Herzinfarkt, um die Schenkelhalsfraktur, um die Makuladegeneration und um die Lungenentzündung. Dann spielt natürlich eine Rolle, dass immer mehr Frauen unseren Beruf ergreifen, was wir grundsätzlich natürlich befürworten und als positiv betrachten. Aber Sie wissen auch alle, dass Frauen häufig ein zweites Standbein in der Familie haben und deswegen mehr in Teilzeitarbeit gehen wollen. Und dies alles bei einem allgemeinen Trend zur Arbeitszeitverkürzung. Auch das ist nachvollziehbar. Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen legen einfach auch einen entsprechenden Wert auf Lebensqualität. Und das ist auch so richtig und das müssen wir auch respektieren und akzeptieren. Und hier auch noch kurz eine Kurve dazu. 1970 hatten wir ein Jahresarbeitszeitvolumen bei den Ärzten von 1.950 Stunden. Das ging zurück auf 1.350 Stunden. Da haben natürlich auch die gesetzlichen Vorgaben eine Rolle gespielt. Kurzum, es kam zu einem Rückgang um ein Drittel. Auch dem müssen wir gerecht werden, wenn wir über die Nachwuchsproblematik sprechen. Es gibt noch weitere Gründe, warum wir in einen Nachwuchsmangel hineinkommen. Einmal die Tatsache, dass eben 20% der Universitätsabsolventen nicht in die ärztliche Versorgung gehen. Und da müssen wir eben wieder dafür sorgen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen motiviert sind, am Patienten tätig zu werden. Das heißt, es müssen die Rahmenbedingungen geändert werden. Und ein zweites Faktum ist, dass 3060 Ärztinnen und Ärzte im Jahre 2008 Deutschland verlassen haben. Dagegen sind nur 1.350 zugewandert. Also hier haben wir auch eine Negativbilanz. Gut, was sind die Konsequenzen daraus? Einmal, das sehen wir heute schon, 4.000 Arztstellen sind an den Kliniken nicht besetzt. Frei werdende Arztsitze im ambulanten Bereich, egal ob hausärztlich oder fachärztlich, können teilweise nicht mehr nachbesetzt werden. Und wenn wir hier die Planungsregion Bayerns für die Hausärzte uns anschauen, dann stellen wir fest, dass von 79 Planungsregionen 41 Planungsregionen offen oder partiell entsperrt sind. Also mehr als die Hälfte sind offen und das ist immer ein Indiz dafür, dass es Probleme bei der Nachbesetzung gibt. Wie können wir hier entgegensteuern? Immer weniger Ärzte und trotzdem legen wir immer mehr Wert auf Lebensqualität. Das ist hier die einzige Möglichkeit in der Bildung neuer Kooperationsformen. Einmal innerhalb der Ärzteschaft, aber auch mit anderen Gesundheitsberufen. Und sicherlich, wenn zum Beispiel die Hausärzte, wobei ich davon ausgehe, dass der Hausarzt als Einzelkämpfer eigentlich keine größere Zukunft mehr hat, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen werden sich zum Beispiel in Kleinzentren zusammenschließen, dass dadurch natürlich eine gewisse Unterversorgung in der Peripherie stattfinden wird, ist gut nachvollziehbar und hier dann auch die Überlegung, ob man da nicht in besonders entlegenen Ortschaften eine Filiale erstellt, die dann von mehreren Kollegen gemeinsam unterhalten wird. Und natürlich nicht so, wie Facharzt und Hausarzt.de berichtet hat, in Dorfgaststätten, das war ein kleiner Ausflug von mir in die Historie, sondern hier müssen zum Beispiel die Kommunen in die Pflicht genommen werden und entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, die natürlich nicht eine Praxis ersetzen können. Das ist auch klar. Es kann nur eine erste Anlaufstelle sein. Gut, wo sehe ich die Gefahren? Die Gefahren sehe ich darin, dass kleinere Krankenhäuser schlichtweg geschlossen werden, wodurch eine wohnortnahe stationäre Versorgung in einem Flächenstaat wie Bayern nicht mehr gewährleistet ist. Im fachärztlichen Bereich sehe ich die Gefahr, und es ist zum Teil auch schon nachvollziehbar, dass die fachärztliche Versorgung immer mehr vom flachen Land in die Ballungszentren verlagert wird, in die Mittelzentren, das heißt eine Zentralisierung der fachärztlichen Versorgung. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass die fachärztliche Versorgung immer mehr an den Krankenhäusern angesiedelt wird, entweder in Form von Polikliniken. Die Gefahr sehe ich jetzt aufgrund des Ergebnisses der Bundestagswahlen eher als nicht so wahrscheinlich, aber die MVZs sind auch hier immer natürlich noch drohend da und hier, wissen Sie ja, geht es darum, wer diese MVZs betreibt. In der hausärztlichen Versorgung sehe ich die Gefahr, dass das Facharztniveau immer mehr hinterfragt wird und in Frage gestellt wird. Und es könnte beginnen, dass man die Weiterbildungsordnung zurückfährt, von jetzt 5 Jahren auf 3 Jahren, indem man sagt, man schafft den Eurodoc, warum nicht in Deutschland auch. Und ich sehe natürlich die Gefahr, das habe ich ja vorher schon angesprochen, dass durch die Akademisierung der Pflegeberufe, durch den Bachelor, hier neue Qualifikationen entstehen, neue Gesundheitsberufe entstehen, und zwar Gesundheitsberufe, die den Hausarzt zum Teil ersetzen sollen. Das kann es auch nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn die Bevölkerung hat Anspruch auch in der hausärztlichen Versorgung oder ich sage gerade in der hausärztlichen Versorgung auf Facharztniveau. Und deswegen will ich jetzt auch bezüglich der Gegenstrategie hier noch etwas intensiver auf die hausärztliche Versorgung eingehen. Wo müssen wir ansetzen? Wir müssen natürlich sehr früh ansetzen. Wir müssen bereits in der Aus- und Weiterbildung ansetzen. Das heißt, wir brauchen natürlich mehr Lehrstühle. Wir brauchen an jeder bayerischen medizinischen Fakultät einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin. Wir sind hier aber nicht ganz schlecht aufgestellt. Den ersten haben wir jetzt ja in der TU in München. Und der Wissenschaftsminister hat vor 3 Wochen dem Präsidenten und mir zugesagt, dass ein weiterer Lehrstuhl in Bayern installiert werden wird. Der ist gerade ausgeschrieben. Die Universitäten können sich bewerben. Und wir sind optimistisch, dass zum Studienjahr, zum Wintersemester nächsten Jahres in einer weiteren Fakultät ein Lehrstuhl hier vorhanden sein wird. Des Weiteren sind wir bemüht, ein allgemeinmedizinisches Kompetenzzentrum aufzubauen, so ähnlich wie das in Heidelberg geschehen ist. Und Herr Professor Schneider, der Lehrstuhlinhaber der TU München, hat sich bereit erklärt, sich hier intensiv darum zu bemühen. Auch das haben wir im Wissenschaftsministerium angesprochen und darum gebeten, hier Unterstützungsgelder freizumachen. Auch hier wurde uns vorsichtig positiv signalisiert, dass man bereit wäre, auch solch eine Maßnahme zu unterstützen. Wichtig ist so ein Kompetenzzentrum eben auch bezüglich der Verbundweiterbildung. Und diese Verbundweiterbildung, mit der müssen wir jetzt deutlich vorankommen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt in Bayern eine Koordinierungsstelle geschaffen zwischen der Bayerischen Landesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Wir haben eine Arbeitsgruppe installiert, die hier bereits mit vorbereitenden Tätigkeiten sich befasst, dass, wenn hoffentlich das Förderprogramm für Allgemeinmedizin neu aufgelegt ist, und hier sind wir gerade auch in intensiven Verhandlungen auf Bundesebene mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Diese Verhandlungen sind zwar auch äußerst schwierig und zäh, aber auch hier habe ich einen verhaltenen Optimismus, dass wir zum 1. Januar 2010 einen neuen Vertrag haben werden, einen neuen Vertrag mit höheren Fördergeldern, damit auch die Weiterbildung in der ambulanten Hausärztinversorgung gesichert ist. Und wenn wir das haben, dann können wir auch mit den Koordinierungsstellen die Weiterbildungsverbünde angehen. Zur Verbesserung der Attraktivität des hausärztlichen Berufsbildes. Hier halte ich natürlich die Neustrukturierung des Bereitschaftsdienstes für wichtig, damit nämlich kleine Bereitschaftsdienstgruppen in größere Bereitschaftsdienstgruppen aufgehen können. Hier sind wir auch im dem Ausschuss Bereitschaftsdienst damit beschäftigt, das Ganze zu erarbeiten und mal zu schauen, wie viele solche Bereitschaftsdienstgruppen bräuchten wir in Bayern, um eben hier kleine Bereitschaftsdienstgruppen in größeren aufgehen zu können. Und hier bitte ich Sie auch um Unterstützung, denn das muss beworben werden bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Denn diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die in Mittelzentren sind, sehen da keinen großen Bedarf, sondern das ist etwas für den ländlichen Bereich. Aber Faktum ist auch, wenn uns das nicht gelingt, bringen wir auch keine Kolleginnen und Kollegen mehr in den ländlichen Bereich. Denn die Größe einer Bereitschaftsdienstgruppe ist ein wesentlicher Faktor bezüglich der Lebensqualität. Denn Bereitschaftsdienstgruppen mit weniger als 4, 5 oder 6 Kolleginnen und Kollegen sind schlichtwegs unzumutbar. Dann ist sicherlich auch notwendig eine verstärkte Umsetzung des Vertragsarbeitsrechtsänderungsgesetzes, das heißt eben mehr Kooperationen einzugehen, um hier in enger Zusammenarbeit die Sicherstellung zu gewährleisten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Lebensqualität erhalten zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die zusätzliche Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen. Ich erinnere, im Rahmen der Delegation und klar, das Allerwichtigste ist natürlich eine adäquate Honorierung. Wir müssen auch die Niederlassung im ländlichen Bereich fördern und hier denke ich an Investitionspauschalen. Hier sind die Kommunen auch gefordert, dass man eben hier die Ärzte dann mehr oder weniger auch anlockt, hier in der Gemeinde, in der Kommune eine Arztpraxis zu eröffnen. Und da wäre so eine Anschubfinanzierung in Form einer Investitionspauschale sicherlich eine Hilfe. Andere Möglichkeiten wären natürlich zinsgünstige Darlehen oder auch Steuererleichterungen. Hier ist also der Gesetzgeber aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie er hier unterstützend wirken kann. Und als letzter Punkt, wir müssen natürlich der Landflucht begegnen, denn auch hier haben wir den Trend, dass einfach immer mehr junge Kolleginnen und Kollegen eher in Mittelzentren gehen als auf das flache Land. Dazu muss aber die Infrastruktur im ländlichen Bereich eben auch stimmen und auch hier ist wieder der Gesetzgeber gefordert. Es müssen eben zum Beispiel kommunale Kinderbetreuungsstellen, Kindertagesstätten, weiterführende Schulen vor Ort installiert werden. Auch der öffentliche Personennahverkehr muss ausgebaut, verbessert werden, damit nämlich die Patienten zum Arzt kommen können und nicht immer der Arzt zum Patienten kommen muss. Und klar, das Freizeitangebot, das Kulturangebot, die Lebensqualität für die Familie muss verbessert werden. Nur wenn das eintritt, haben wir überhaupt noch eine Chance, die medizinische Versorgung, die ärztliche Versorgung auf dem flachen Land sicherzustellen. Warnen möchte ich hier nochmals mit aller Deutlichkeit von dem Visionskonzept der Uni Greifswald, nämlich mit dem Konzept PUNI. Hier ist angedacht, dass diese Krankenschwester mit Universitätsausbildung die Erst- und Grundversorgung übernimmt, die Prävention übernimmt und Teile der Palliativbetreuung sogar übernimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann es nicht sein. Das sind ganz klar arztersetzende Maßnahmen. Es ist die Substitution der ärztlichen Versorgung. Das ist die Infragestellung der ärztlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger auf dem flachen Land. Und ein zweiter Punkt, der hier propagiert wird, wäre der Aufbau von interdisziplinär und multiwirtschaftlich zusammengesetzten lokalen Gesundheitszentren unter marktwirtschaftlichen Aspekten. Und hier wird deutlich, wer hier der Träger sein wird. Das werden Kapitalmanagementgesellschaften sein und das kann es nicht sein. Dem müssen wir Einhalt gebieten. Und zum Schluss noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Es muss uns gelingen, die nachwachsende erste Generation wieder zu motivieren, am Patienten tätig zu werden. Dazu ist es notwendig, dass wir die Arbeitsplatzzufriedenheit erhöhen und das können wir erreichen durch Verbesserung der Qualität in der Weiterbildung. Präsident Koch hat es ja vorher auch schon gezeigt, wie wir uns das vorstellen. Durch Verbesserung berufsrelevanter Fortbildungsmaßnahmen, da bin ich ja gerade kurz eingegangen. Und klar, last but not least, die Förderung der Attraktivität des ärztlichen Berufsbildes. Und das können wir erreichen durch geregelte und familienfreundliche Arbeitszeiten. Hier gibt es ja auch entsprechende Entschließungsanträge, hier habe ich gesehen. Flache Hierarchien an den Kliniken, mehr Teamorientierung, weniger Einzelkämpfertum und die adäquate Bezahlung. Und natürlich die Konzentration wieder auf die ärztliche Tätigkeit und die Befreiung von Managementaufgaben und Verwaltungsaufgaben. Kurzum, es muss wieder mehr Freude machen, diesen Beruf auszuüben. Freude am Beruf. Der Beruf gibt es her, nämlich durch seine Vielfältigkeit, auch durch seine Herausforderungen. Aber dazu natürlich gehört auch die entsprechende Anerkennung, die entsprechende Wertschätzung und die entsprechende Bezahlung. Nur dann stimmt die Work-Life-Balance. Und gestatten Sie mir, dass ich als allerletzte Folie noch 4 Forderungen an die Politik stelle. gerade jetzt nach den Bundestagswahlen. Einmal, auch darauf ging der Präsident bereits ein, Priorisierung statt heimlicher Rationierung, wieder Schaffen einer neuen Vertrauenskultur. Das ständige Infragestellung des ärztlichen Wirkens und Tuns muss beendet werden. Die ständige Diskreditierung, die Förderung natürlich der Attraktivität des Arztberufes. Es müssen die Rahmenbedingungen wieder stimmen. Und der Staat, der muss sich wieder verstärkt auf die Daseinsvorsorge besinnen und beschränken und muss weggehen von der Regulierungstiefe, die er momentan ausübt und dadurch die Selbstverwaltungsorgane mehr oder weniger lähmt. Kurzum, die Definitionskompetenz für die medizinische Versorgung und Behandlung muss wieder bei uns Ärzten liegen, damit die Rationierung nicht dazu führt, dass wir eben zwei Patienten mit einem Gips behandeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.